Danke, dass du da bist. Danke, dass du nicht ein weit entfernter Gott bist, den wir irgendwie vom Himmel herunterbeten müssen, sondern danke, dass du da bist. Danke, dass du durch deinen guten Heiligen Geist da bist und mitten im Herzen von Menschen Wohnung genommen hast. Jesus, wir ehren dich. Wir danken dir für deine Nähe. Danke, dass du uns nahe gekommen bist und wir dir nahe sein dürfen. Komm, wir geben Jesus einen Applaus, einfach zu seiner Ehre. Wir rühmen und wir ehren dich. Jesus, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wir rühmen dich. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eigentlich, ich habe gerade die Stufen hier sehr, sehr ungern hoch beschritten, weil es wäre gut, im Lobpreis weiter zu bleiben. Dummerweise haben wir morgens hier eine begrenzte Zeit und wir wollen euch nicht mit 3 Stunden Gottesdiensten belästigen. Vielleicht kommt es mal noch. Wir haben so 1,5 Stunden und wir wollen nach der Predigt mehr Zeit für Lobpreis haben. Deswegen haben wir uns entschieden, vor der Predigt etwas zu kürzen, um nach der Predigt mehr Zeit zu haben. Das ist mal der Versuch. Ihr dürft uns gerne auch Rückmeldung geben, wie ihr das empfindet. Also, die schlechte Nachricht, Lobpreis war jetzt schon beendet. Die gute Nachricht, es geht nachher weiter. Okay? Und die Predigt soll jetzt einfach Glauben aufbauen, Glauben in unserem Herzen bewirken, weil, weißt du, die entscheidenden Dinge der Veränderung geschehen im Glauben. Und so kann der Moment, den wir nachher, nach der Predigt haben, wenn unser Glaube aufgebaut wird und du dich kurz schließt mit Jesus, kann das Entscheidende passieren. Darauf vertrauen wir und darauf bauen wir und das glauben wir. Wir sind, Sabine hat es schon so wunderschön gesagt, in einer Serie, jetzt Timotheusbrief. Es geht jetzt nicht zuerst um ein Thema, es geht jetzt um einen Brief. Wir wollen, aber indem wir jetzt bewusst kein Thema über den Monat gestellt haben, über diese Monatsserie Oktober, sondern ein Buch, damit wollen wir dorthin führen, dorthin zielen, dass wir uns tiefer im Wort Gottes verwurzeln. Wir wollen Liebe zu Gottes Wort entwickeln. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Und diese Liebe ist umkämpft, aber da kommen wir im Thema gleich, kommen wir gleich noch drauf in unserem Brief. Timotheusbrief. Und ihr seht hier so ein schönes Fahrrad. Vielleicht war Paulus nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Nein, er war nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Aber er war ein Mann, der war viel auf Reisen. Und so wollen wir miteinander auf eine Reise gehen. Und diese Deko soll uns dann ein kleines bisschen dazu inspirieren und dazu helfen. 1. Timotheusbrief. Und ich habe heute die Ehre, das erste Kapitel mit euch anzuschauen. Nächste Woche macht David weiter und macht das 2. Kapitel. Dann kommt das 3., das darf ich auch nochmal machen. Und dann kommt Daniel mit dem 4. Kapitel und dann mache ich noch den Abschluss. So ist es geplant. Also wir gehen so die Kapitel durch. Das Coole ist, ihr wisst jetzt eigentlich schon, was nächsten Sonntag gepredigt wird. Zumindest habt ihr den Hintergrund. Ja? Ihr habt den Stoff und ihr könnt für euch schon reinlesen, reinschauen in Timotheusbrief, Gott fragen, was zeigst du mir denn? Und dann noch gespannt sein, was gibt Gott denn dem Prediger oder der Predigerin aufs Herz, was dann am Sonntag kommt. Ich finde das eine geniale Mischung. Ja. Ihr seid auch voll begeistert, aber ich auch, okay. 1. Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Ich möchte beginnen einfach mit ein paar Hintergründen. Hintergrund. Paulus ist, wir sind im Jahr 63, 64 nach Christus. Paulus hat seine 3. Missionsreise beendet. Er kam in Gefangenschaft, er war über 4 Jahre in Gefangenschaft. Jerusalem, Caesarea, Rom. Und in dieser Zeit schrieb er Briefe. Dann wurde er freigelassen und er war in Nikopolis im Nordwesten Griechenlands. Ihr habt so eine kleine Karte. Ich mag sie vielleicht noch ein bisschen klein, vielleicht kriegen wir das noch verbessert in der nächsten Woche. Im Nordwesten Griechenland, in der Stadt überwinterte er und schrieb in dieser Überwinterung den Brief an seinen Timotheus. Da ist dieser Brief entstanden. Paulus hat eigentlich schon eine sehr lange Zeit, er hat Gefängnis hinter sich, er hat eine große Dienstzeit hinter sich. Hier schreibt ein erfahrener, ich drücke es mal so aus, ich habe hier aus einem Bibelkommentar von Fritz Grünzweig. Ihr Lieben, und das will ich noch mitgeben an der Stelle. Schau mal, hier habe ich einen Bibelkommentar. Auf dem Bibelkommentar habe ich das genommen. Es gibt ganz günstige Bibelkommentare heute schon. Das ist der Bibelkommentar Edition C. Ich gebe euch gleich ein Zitat davon. Günstiges Ding. Ich glaube, jeder braucht sowas. Jeder, der tiefer ins Wort eintauchen will. Hier hast du die Möglichkeit von Exegeten, von Leuten, die gesalbt sind, die berufen sind, einfach mit Hilfe von anderem Wissen tiefer einsteigen zu können in dieses Wort. Ich finde es eine super Möglichkeit. Also, dieser Fritz Grünzweig schreibt, ich habe das euch nur so mitgebracht, das Zitat. Wir haben in den Pastoralbriefen die Briefe eines alten, erfahrenen und bewährten Zeugen Jesu vor uns, der sich dem Martyrertod nahe wusste und der in der sich zuspitzenden Entwicklung der Verfolgung und Verführung seinen jüngeren Mitarbeitern und damit der nun folgenden Generation der Christenheit, dir und mir, aus der Fürbitte heraus sagte, worauf es jetzt ankommt. Mega, oder? Ein erfahrener Leiter, der in der ersten Zeit die Zuspitzung, Verführung und Verfolgung erkannte. Er wusste, die Gemeinde geht in die schwierige Zeit. Und weißt du, viele Leute sagen, am Ende wendet sich das Ende zum Anfang. Ich glaube das, dass wir als Christenheit in eine postchristliche Zeit hineinkommen, in der es wieder ähnlich wird wie am Anfang. Wir kommen in ähnliche Zeiten. Ich glaube, so hat der erste Timotheusbrief und der zweite auch und der Titusbrief, das sind die drei Pastoralbriefe, Briefe, die Paulus an jüngere Mitarbeiter schrieb, um ihm sein Vermächtnis auf den Weg zu geben. Wow, oder? Hammer, dass wir diesen Brief jetzt haben. Hammer, dass wir das lesen können. Das Vermächtnis eines Paulus für jüngere Mitarbeiter geschrieben. Hammer, ich finde es unfassbar stark. Das ist also der Hintergrund. Paulus wurde dann wieder gefangen genommen von Kaiser Nero. Die erste Haft war Untersuchungshaft, die zweite Haft, die war bitter hart, lesen wir in der Postgeschichte. Seine Füße waren im Block, die waren verdreht, eingespannt in einem Block und so lag er dort. Und er wurde dann auch, so sagen außerbiblische Quellen, er wurde dann auch enthauptet. Timotheus war Gemeindeleiter in Ephesus. Paulus hat Timotheus in Ephesus zurückgelassen. Hier hat das heutige Izmir, Ephesus. Dort in der Nähe von dem heutigen Izmir kann man es noch heute sehen, die Stadt Ephesus. Diese Säule habe ich dort fotografiert und auch das nächste Bild zeigt, ja, diese Bibliothek, dieses wahnsinnige Bauwerk, eine Weltstadt, eine Stadt mit unfassbarem Einfluss. Und dort war Timotheus drin. Und Timotheus war von seiner Art her vielleicht eher ein schüchterner, zurückhaltender, ängstlicher, manchmal auch ein bisschen kranker Mensch. Und der kriegt jetzt von Paulus Unterweisung. Ich finde es mega stark. Wir steigen ein. Und ich möchte ja vorneweg sagen, ich habe hier noch ein Zitat dabei, sehe ich. Ja, ich habe sogar das Zitat, das ich euch gerade vorgelesen habe, nochmal auf der Folie. Schau mal, war mir gar nicht bewusst. Ist halt schön, wenn man das Ding richtig einschaltet hier. Ja, ihr seht hier dieses Zitat noch einmal. Ich glaube, das ist ein prophetisches Momentum, das Gott mir geschenkt hat, zumindest bei dem ersten Begriff. Ich will mit uns jetzt drei umkämpfte Güter anschauen. Paulus spricht in diesem Brief und er spricht von sehr viel. Man kann an vielen, vielen, vielen Stellen einsteigen und jetzt eine Predigt draus, kann über vieles predigen. Es ist unfassbar tief, dieser Brief. Das Wort Gottes ist ja mehr tief als weit. Es ist unfassbar tief. Du kannst bei Gnade, bei Barmherzigkeit, bei Frieden, bei Paulus Christi Knecht einsteigen. Aber ich will bei drei Worten einsteigen und die mit uns anleuchten. Und diese drei Worte, und ich denke, so kann ich es sagen, stellen für Paulus einen unfassbar großen Wert dar. Und es kommt dazu, diese Werte, diese Güter sind umkämpft. Wir schauen uns den ersten an. Und denn dieser Wert wird gleich im ersten Satz, den Paulus schreibt, beschrieben. Ich lese einmal mehr vor, als ich hier abgedruckt habe. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl, also im Auftrag Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unserer Hoffnung. An Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Das sind die ersten zwei Verse. Das heißt, gleich im ersten Vers lesen wir eine Beschreibung und man kann drüber lesen. Man kann sie gar nicht bemerken. Ich bin davon überzeugt, sie hat tiefe, tiefe, tiefe Bedeutung. Christus Jesus, unsere Hoffnung. In seinem Auftrag ist er da. Und er sagt Christus Jesus. Interessant ist, normalerweise schreibt er Jesus Christus. Er schreibt den Titel. Christus ist der Titel von Jesus. Christus heißt Gesalbter, Messias, der im Auftrag Gottes kam, um diese Welt zu retten. Sein Titel, Christus, nimmt er vorne dran. Und dann Jesus, seinen Namen. Jeshua, der Retter, der gesalbte Retter. Und jetzt beschreibt ihn nochmal. Er ist unsere Hoffnung. Ich kam ja aus dem Urlaub zurück, letzte Woche, und wir sind am Samstag, als wir ankamen, wir sind vorher angekommen, aber am Samstag, vor dem letzten Sonntag, sind wir dann hier ins Gottesdienst rein. Ich habe noch meine Post geschaut, oben im Büro, und wir wollten einfach mal sehen, steht alles noch? Und hey, wir haben so ein wundervolles Team. Lass uns mal unseren Ältesten, unserem pastoralen Team einen ganz herzlichen Applaus geben. Bitte. Wir haben so starke Leute. Ich konnte in allem Frieden, ich war sowas von out, off geschaltet, die Zeit. Ja. Und dann kam ich hierher und ich spürte in meinem Geist, und entweder war es nur ich, dann brauche ich es persönlich, das ist heute meine Predigt und es ist auch meine Predigt für mich. Aber ich denke, es geht noch vielleicht dem einen oder anderen auch so. Ich spürte, wie ein Geist der Hoffnungslosigkeit sich versucht, in meinem Herz einzunisten. Ich sehe alles hier, Gott, wirst du die Via Esslingen wirklich noch gebrauchen, um Esslingen zu erreichen? Gott, wir machen jetzt nur einen Gottesdienst. Warten wir jemals, wird was passieren? Werden wir die Gemeindegründungen, die wir eigentlich sehen und für die wir glauben, werden wir das erleben? Jesus, werden wir hier Rettung, Heilung und Befreiung von Menschen zunehmend mehr erleben? Und ich spürte, es wird doch nie was. So eine Stimme. Und ich glaube, dass diese Stimme zunimmt. Und wenn wir uns in den Nachrichten schauen, dann werden wir jemals wieder Frieden haben? Gehen wir in Deutschland auf Zeiten des Krieges zu? Wie läuft denn alles? Es gibt einen Geist der Hoffnungslosigkeit, ihr Lieben. Und dieser Geist, der ist gemein. Er ist unfassbar fies. Weil Hoffnung ist ein unfassbar starkes Gut. Lass ich mal so umdrücken. Hoffnung. Man spricht von beflügelnder Hoffnung. Kennt ihr das? Hoffnung verleiht Flügel. Ein Mensch, der hoffnungsvoll ist, der hat auch Freude. Ein Mensch, der Hoffnung hat, der kann auch lieben. Da kommen wir nachher gleich drauf. Aber Hoffnung, wenn die Hoffnung aus dem Leben rausnimmst, boah, dann wird's hart, das sage ich dir. Das hast du vielleicht selber erlebt. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, dann handeln wir nicht mehr. Wir bleiben stehen. Wir haben keine Kraft mehr. Wir werden vom Leben weggespült. Und das weiß Paulus. Und deshalb glaube ich, dieser Satz steht ganz bewusst gewählt. Jedes Wort ist bewusst gewählt. Christus, Jesus, unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Ich muss ihn mir nicht irgendwo wegholen. Er ist die Hoffnung. Ich muss aufpassen, ich nicht zu lang predige. Also, ich habe nochmal dieses Wort Hoffnung mit drei Begriffen untermalt. Erstens, es ist die vertrauende Erwartung einer guten Zukunft. Ich vertraue auf eine gute Zukunft. Ich vertraue darauf, es wird gut werden. Am Ende wird alles gut, ich sage das immer wieder. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Aber das Ende für jemanden, der mit Jesus unterwegs ist, das ist gut. Ich war diese Woche beim Arzt, hier oben, Lammgarten, und dann kam einer rein, Urologe, ne? Und er hat die ganze Zeit erzählt, wie schlimm das alles sein kann. Ich habe ihm erst mal zugehört und sagte, ich habe einen Freund, der auch Prostatakrebs hat. Ja, Rudi Fichtner, er wird demnächst zu uns kommen. Er wird hier im Dezember zu uns predigen. Bibellehrer in Erzhausen, dürft euch schon freuen. Und hat er noch mehr erzählt, ich hätte lieber nichts gesagt. Auf jeden Fall waren wir nach einem Wartezimmer und ich hole meine Jacke. Und dann erzählt er immer noch negativ, war noch eine andere Frau drin. Und ich spürte, wie sich eine negative Hoffnungslosigkeit in dem Wartezimmer ausbreitete. Und ich musste staunen, ich mache sowas normal nicht. Ich bin aufgestanden, ich stand schon und ich habe gesagt, ich bin Pfarrer. Wohl dem Mensch, der weiß, dass egal wie das Leben hier ausgeht, dass es ein gutes Ende nimmt. Auf uns wartet eine Zeit, in der es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr gibt. Das brauchen wir Menschen. Im Wartezimmer. Meine Predigt, erste Predigt im Wartezimmer beim Arzt. Ja, ja. Und dann hat er mich gefragt, ja, wo bist du? Wo sind Sie, Pfarrer? Da konnte ich ihm sagen, wir sind hier, aber es kommt nicht darauf an, wo wir sind. Entscheidend ist, dass wir Hoffnung haben. Seid ihr mit mir? Eine vertrauende Erwartung auf eine gute Zukunft. Es ist, so drückt es auch jemand aus, der Widerschein Gottes in unserer Seele. Das finde ich ein total starkes Wort. Ich bin so ein poetischer Mensch. Der Widerschein Gottes. Gott legt etwas in mich rein und es strahlt aus mir raus. Ich bin so dankbar, dass ich Hoffnung nicht machen muss. Oh, jetzt Gott, ich streng mich an. Ja, ich will hoffen. Nein. Wie kommen wir zur Hoffnung? Wir kommen auf das Thema noch. Ich gebe eine Lösung, einen Schritt. Es ist der Widerschein Gottes. Gott, Jesus ist die Hoffnung und er strahlt in unser Leben, erfüllt unser Leben. Und da sind wir schon bei diesem Punkt. Es ist die Auswirkung seiner Nähe. Hoffnung ist die Auswirkung seiner Nähe. Ich habe hier ein Gefäß. Habt jetzt keine Angst, die anderen zwei sind nicht so lang. Die zwei Güter, okay? Und es ist sehr ähnlich, sie bauen aufeinander auf. Der wichtigste Punkt war mir heute Hoffnung. Dass wir eine Gemeinde der Hoffnung sind. Dass wir ein Volk der Hoffnung sind. Weil unsere Welt braucht Hoffnung. Und wenn sie bei uns nicht sieht, wo soll sie finden? Es ist die Chance für uns Christen, jetzt aufzustehen. Es ist das Gebot der Stunde. Lass dich mit meiner Hoffnung füllen, glaube ich, dass Gott es sagt. Ich habe hier so eines meiner Lieblingsgläser. Sieht man das so ein bisschen? Glas mit Blume, Schmetterling, bunt, Leben. Ja? Das ist ein Bild für dein Leben. Ich weiß nicht, wo du lebst, wo du dich füllen lässt. Man kann hier leben, man kann hier leben, man kann überall leben. Man kann sich mit allem Möglichen füllen. Ich habe in meinem Leben entdeckt und ich gehe seit 1986 gehe ich mit Jesus. Ein paar Jahre jetzt schon. Und ich kann es unterstreichen, mein Leben wäre abgestürzt. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, ich vertraue auf den Raum der Gegenwart Gottes. Und ich werde mich mit meinem Leben, ich werde seine Nähe suchen. Vielleicht erinnert ihr euch an Daniel Söldner, der oft hier gepredigt hat. Ich habe diesen Monat ein Gespräch mit ihm und wir schauen, wie es wieder weitergeht. Man kann jetzt in Gottes Nähe kommen so. Also Gott, ich komme mit deiner Nähe und aber ich lasse dich nicht so überall reden und so. Also, merkt ihr, das geht nicht so gut. Ja? Es gibt eine Möglichkeit, wie Gottes Nähe wirklich zum Gewinn wird. Und das ist die offene. Öffne dein Herz. Sag Gott, du kannst in alle Bereiche meines Lebens. Ich tauche ein in deine Nähe. Dieser Mensch ist voll Hoffnung. Glaubt ihr das? Das ist Bild. Herr Daniels, immer wieder hat er uns daran erinnert. Ich will uns heute daran erinnern. Nachfolge heißt, ich gehe in den Raum der liebenden Gegenwart Gottes. Eine starke Kirche, das sagte unser Präses auf der BFP-Konferenz, die jetzt im September war, über 2000 Leiter. Hier Edgar war dort. Er hat mich heute strahlend angeschaut. Ralf, hast du was gehört von der BFP-Konferenz? Ich sage, ja, ich habe was gehört. Es war fantastisch. Vielleicht müsste ich ihn nachher gleich mal vorholen. Und er hat gesagt, über 2000 Leiter zusammen. Und sie erheben alle ihre Stimme im Lobpreis und singen in neuen Sprachen. Es war unfassbar schön. Es geschieht etwas in unserem Land. Immer mehr Menschen gehen in Gottes Nähe. Und ich will uns einladen, nimm das als dein Lebensmoment. Sei ein Mensch voll Hoffnung. Hier, Christus ist unsere Hoffnung. Und jetzt gehen wir weiter. Es geht nämlich genauso weiter. Ich nehme einen anderen Vers jetzt. Vers 18 aus diesem Brief. Vers 18. Kämpfe tapfer und unerschrocken. Paulus ermutigt Timotheus. Kämpf, Timotheus. Kämpfe. Sei ein Kämpfer. Weißt du, mir fiel heute Nacht ein, Mahatma Gandhi war auch ein Kämpfer. Der ging für seine Sache auf die Straße. Der setzte sich ein, damit Baumwollmitarbeiter ein Gehalt bekommen. Der setzte sich gegen, der war ein Kämpfer. Die Frage ist, mit welchen Mitteln kämpfen wir? Aber er war ein Kämpfer. Können wir kämpfen? Weißt du, es lohnt sich, für Hoffnung zu kämpfen. Vertreib die Hoffnung aus deinem Herz, wenn sie da ist. Und genauso vertreibe Lieblosigkeit in deinem Leben, wenn sie da ist. Liebe ist das Ziel aller Verkündigung. Das Endziel ist Vers 5. Entschuldigt mich, ich mache zurzeit an der Kaltung rum. Bin froh, dass ich heute sprechen kann. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheultem Glauben. Das Endziel, schreibt Paulus jetzt dem Timotheus ins Herz, das Endziel aller Verkündigung, alle Lehre, unsere ganze Nachfolge, alles, was wir, wenn du als Christ lebst, dein ganzes Leben als Christ, hat ein Ziel: Liebe. Und das ist diese Agape-Liebe. Liebe ist ein, vielleicht das Wert, das höchste Gut. Seid ihr bei mir? Und jetzt kann man Liebe, Liebe ist oft so weit weg. Was heißt denn Liebe? Martin Luther King, wieder einer, der gekämpft hat. Ich brauche ein Glas Wasser. Ist noch was drin, danke schön. Liebe ist die dauerhafteste Kraft der Welt. Diese schöpferische Kraft, die im Leben unseres Christus so gut veranschaulicht ist, ist das mächtigste Instrument, das bei der Suche nach Frieden und Sicherheit für die Menschheit zur Verfügung steht. Liebe ist die dauerhafteste Kraft der Welt. Ich habe hier was. Vielen Dank, Lukas. Du bist ganz lieb. Von Herzen Dank. Es ist eine schöpferische Kraft. Liebe. Ich will es mal jetzt ganz konkret machen. Und ich weiß, es kann sein, ich fordere euch jetzt. Vielleicht überfordere ich euch jetzt. Ich will uns herausfordern. Am letzten Sonntag stand hier die Annalena Banner und sie warb um Menschen, die ihr einfach helfen, bei unserem Kindersachenmarkt abzubauen. Es haben sich ein paar Leute gemeldet für die Kuchen, aber sie hat keine Abbauer. Ihr Lieben, wir können als Gemeinde, also wir können es uns gar nicht erlauben. Es geht gar nicht, dass nicht von uns Menschen dem Team helfen, die alles aufbauen, den ganzen Tag wuppen, alles gemacht haben, dass wir sie mit dem Abbau allein lassen. Ihr Lieben, das wäre so ein Armutszeugnis für uns. Dann würde ich sagen, hey, wir Heißlingen, wir predigen über nichts anderes mehr wie über Liebe. Deshalb hoffe ich heute auf euch. Und jetzt nicht, weil ich euch überrede oder weil ich irgendwie einen Druck oder moralisieren in aller Freiheit. Ich hoffe, dass sich jetzt gleich 5 Menschen melden, die sagen, wir sind da. Samstag in der Woche von 12 bis 2. Und wir tragen die Tische runter und wir stuhlen wieder und wir helfen euch. Es kann sogar sein, wenn wir 5 sind und ich komme auch dazu und von den Kids sind vielleicht noch welche da, dass wir in einer Stunde fertig sind. Wäre ja auch schön. Ihr Lieben, haben wir 5 Leute? Wer kommen will und kommen kann, darf seine Hand heben? Darf ich es mal so konkret machen? Einer? Du hast schon gestreckt, ich darf dich nicht zweimal nehmen. Einmal. Nur einer? Schaffen wir das nicht? Ehrlich, ist es so. Boah. 2, 3. Mit mir sind wir 4, 5. Dankeschön. Ich danke euch von Herzen. Ihr ermutigt mich jetzt. Ja. Das ist Liebe konkret, versteht ihr? Das ist mich was kostet. Schau mal, Liebe hat unseren König was gekostet. Hier ist das Zeichen der Liebe. Das hat ihn was gekostet. Er hat seine Termine verändert, er hat den Himmel verlassen. Er hat seinen Terminplan über den Haufen geworfen, um zu uns Menschen zu kommen. Und er ist den untersten Weg gegangen. Ihr Lieben, Liebe ist ein kostbares Gut. Und eine Gemeinde, die keine Liebe hat, wird auch nicht wachsen. Wird auch keine Strahlkraft haben. Liebe strahlt. Liebe ist das schönste Moment, das es gibt. Liebe veredelt eine Gemeinde. Liebe macht Gemeinde zu einer Gemeinde. Ich habe auch noch eine Herausforderung. Aber jetzt wird es richtig tough. Das war jetzt noch easy. Ich brauche nochmal 5 Leute. Und zwar sprach ich am letzten Sonntag mit Katharina Schucker. Wir haben so viele Kinder. Feiert ihr sie auch hier vorne? Wir haben so wundervolle Kinder. Aber wir haben nicht genügend Mitarbeiter, dass sie die Gruppe teilen können. Die müssen mit 20 Kids eine Kids-Time-Zeit machen. Damit kannst du auf die Kinder nicht mehr richtig eingehen. Du kannst ihnen nicht altersgerecht entgegnen. Ich habe jetzt einfach mal die Zahl 5 genommen. Finden wir heute 5 Leute, die sagen, du musst ja nicht gleich Zeit deines Lebens zu Kids-Time gehen. Es sind unsere Grundschulkinder, 1. bis 4. Klasse. Es ist so coole Kids. Finden wir 5 Leute, die sagen, ich gehe ein Jahr da dazu? Ich sage mal, ich mache es noch ein bisschen leichter. Ich schaue es mir zumindest mal an. Und wenn es ganz furchtbar ist, gehe ich nicht mehr hin. Aber ich garantiere dir, das kann dir richtig Spaß machen. Weißt du, was passiert? Wenn wir geben, gibt Gott zurück. Liebe ist ein faszinierendes Gut. Wer gibt, die Liebe erhöht sich beim Geben. Das Tote mir ist deshalb tot, weil es nur einen Einfluss hat. Wenn du immer nur hier sitzt und immer nur Predigten hörst, wenn du immer nur konsumierst und wo ist die beste Lehre, wo ist das Beste, wenn nichts rauskommt aus deinem Leben, garantiere ich dir, wird dein Glaube sich nicht gesund entwickeln. Du wirst immer müde, du wirst immer unbegeistert, du wirst immer irgendwo antriebslos sein. Der Dienst befreit. Dienst fordert dich raus. Der zieht dich rein in Gottes Nähe. Weißt du, wenn du in Dienst kommst, dann merkst du sofort, ist da jetzt was drin in mir oder nicht? Jeder Dienst für Kids Time würde dich herausfordern, egal wie du gelebt hast. Und Gott vergibt, er ist treu, er vergibt die größte Schuld, aber er wird dich in Gottes Nähe ziehen. Das ist schön am Dienen. Weil du weißt, Gott, ich brauche jetzt was. 5 Leute. Wir gehen erst heim, wenn wir 5 haben. Nein. Wie gesagt, ich lasse euch frei und ich mache auch weiter, aber ich finde es mega stark, wenn sich heute jemand findet, der sagt, ich bin ein Jahr dabei bei Kids Time. Ich gehe da rein. Du musst ja nicht jeden Sonntag, du bist an einem Sonntag vielleicht dort, kannst 3 Sonntage hier oben sein und bist ein Sonntag bei unseren Kindern. Bist doch eh sowieso da, oder? Seid ihr da? Findet sich niemand? Oh, wow, cool. Eine Person haben wir. Wow, du bist die Erstlingsfrucht. Heute Morgen. Eine Person, danke. Danke. Noch jemand? Oh, 2. Oh, mega. Cool. Dankeschön. Dankeschön. Können wir es noch verdoppeln? Also heute nicht, ich mache den Druck nicht zu stark. Unsere Predigt vom nächsten Sonntag, das ist gelebte Predigt. Ich danke dir von Herzen. Wir haben 3 Leute, wir geben dir mal einen ganz mega Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass ihr unseren Kindern dient. Wirklich. Das ist wie Timotheus, wie Paulus Timotheus. Genau die Ebene. Es ist genau die Ebene. Ihr lebt den Timotheusbrief. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch. Liebe. Und als letztes dann Glaube. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ich habe es jetzt mal in so eine Linie gebracht. Ihr seht hier Glaube, Hoffnung und Liebe in einer Reihenfolge. Und ihr seht, die Hoffnung ist in der Mitte. Und die Hoffnung ist wie 3 Geschwister, die ist umgeben mit Glauben und als Auswirkung die Liebe. Das heißt, es beginnt eigentlich beim Glauben. Glaube heißt, ich vertraue Gott. Ich vertraue, dass er mich wirklich liebt. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm mein Leben an. Und der Glaube bewirkt Hoffnung. Und die Hoffnung beflügelt, um lieben zu können. Ein Mensch ohne Hoffnung wird schwerlich lieben können. Und alle 3 Güter sind Güter, die nur aus der Nähe Gottes entstehen. Und die Frage ist, sind wir voll Glauben und Hoffnung und Liebe? Und diese 3 Güter sind Ewigkeitsgüter. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther, im 13. Kapitel, er schreibt, Glaube, nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Die größten von ihnen ist die Liebe. Es sind Ewigkeitsgüter. Und wie kommen sie zu uns? Nicht durch Anstrengung. Ich glaube, du findest nur einen Moment, einen Ort, wo Liebe, wirkliche Hoffnung, die trägt, und Glaube, die Bibel nennt, Glaube die Beziehung mit Gott. Glaube ist immer ein theologischer Begriff im Wort Gottes. Du findest ihn nur in seiner Nähe. Und du findest ihn da, wo du bereit bist, vielleicht auch Negatives aus dir rausspülen zu lassen, offen. Jesus, ich komme zu dir offen, so wie ich bin. Wir hatten hier Lobpreis- und Gebetsabend am Mittwoch. Und es war das erste Mal, wo ich einige der Gemeinde wieder traf. Und ich kam hier rein nach meinem Urlaub. Ich hatte ganz schön Schiss. Ehrlich. Ich hatte richtig Angst. Angst, nicht zu genügen. Angst, es nicht zu schaffen. Hoffnungslosigkeit. Und dann bin ich in diesen Gebetsabend rein. Und ich war einfach nur in der Gegenwart Gottes. Und ich war ein anderer Mensch, als ich am nächsten Morgen aufwachte. Die Gegenwart Gottes hat mich wieder gefüllt. Ich habe wieder Vision. Ich habe wieder Energie. Ich habe wieder eine Sicht. Ich habe Hoffnung, dass noch was wird mit uns, mit mir, mit uns. Wir werden miteinander unsere Stadt prägen. Wir werden miteinander Menschen in Esslingen erreichen. Und in Esslingen werden Menschen gerettet, befreit und geheilt. Und die Via Esslingen wird dabei einen großen Anteil haben. Und wir werden hier als Via eine Gemeinde gründen. Wir werden sie gründen. Es wird geschehen, dass Menschen dazugeführt werden von Gott. Er kann an einem Tag tausend dazu tun. Es ist ihm nicht unmöglich. Und es wird geschehen. Ich habe die Hoffnung und den Glauben wieder. Und es lebt sich komplett anders. Wer uns jetzt folgen will im Timotheusbrief, der findet hier noch einen QR-Code mit dem Bibelleseplan. Wir bieten einen Bibelleseplan zum ersten Timotheusbrief an. Könnt ihr also auch da noch mitforschen und mit nachgehen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch, ich lade euch ein auf eine Reise. Und vielleicht fährst du mit so einem Klappfahrrad wie hier. Ich finde es cool. Ja, vielleicht bist du klapprig, vielleicht hast du nicht alle möglichen Hilfsmittel, vielleicht bist du nicht im besten Startmodus, aber weißt du, der sein Ziel nicht aus dem Auge verliert, wird ankommen. Er wird ankommen. Ein letzter Vers, dem König der Zeitalter aber, und jetzt bitte ich, dass das Lobpreisteam schon kommt, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, Vers 17 ist das aus dem ersten Kapitel. Ihm sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ich wollte dich heute ermutigen, ein Kämpfer zu werden. Und die Zeit, in die wir jetzt reingehen, ich lade dich ein, triff die Entscheidung, ja Gott, ich suche zuerst deine Nähe. Aber ich suche deine Nähe nicht einfach nur so, dass es mir gut geht, sondern ich suche deine Nähe ganz bewusst, um ein Kämpfer zu werden. Schenk mir ein Kämpferherz. Ein Vers dieser Bundeskonferenz war, eine gesunde Kirche lebt aus der Gegenwart Gottes. Sie lebt aus der Gegenwart Gottes. Das war die Zusammenfassung von unserem Präses. Und sie prägt ihre Stadt. Nah bei Gott. Nah bei Menschen. Das war das Motto der ganzen Bundeskonferenz. Wir sind schon irgendwie aktuell. Und um dieses Momentum des Kämpfers noch ein Stück zu unterstützen, ein Interview mit Julia Klöckner, unsere Bundestagspräsidentin. Sie wurde angefeindet, weil sie so zu Israel steht. Und sie schreibt, das Zitat, sie sagt, wir vergessen zu schnell, was der 7. Oktober 2023 war. Ein Überfall mit Vernichtungsabsicht. Ihr Lieben, das, was dem Volk Israel geschah und geschieht, ist ein Vorbild für uns. Es gibt jemanden, der hat eine Vernichtungsabsicht mit dir und mit uns als wir, mit jeder Kirche. Ist uns das bewusst? Wir vergessen, dass die Gräuel der Hamas nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in Berlin gefeiert wurden. Dass Israel seit 2 Jahren nahezu täglich angegriffen wird und umgeben ist von Feinden, die den Staat zerstören wollen. Israel lebt uns ein Kämpferstaat vor. Und ich will es nicht unausgeglichen daherkommen. Ich leide mit und ich bin zerrissen. Wir haben übrigens am 21.10. Christoph Scharnweber hier. Einfach um uns zu informieren. Wenn du die Meinung suchen willst, komm damit dazu. Und wenn in Deutschland, dem Land des nie wieder, Juden bedroht, gejagt und verletzt werden, dann ist das schrecklich. Dagegen müssen wir vorgehen. Unsere Bundestagspräsidentin ist eine Kämpferin. Ich feiere sie dafür. Wir erleben hierzulande wachsenden Antisemitismus, rechten, linken und islamistischen. Wenn ich den Botschafter oder den Staatspräsidenten Israels empfange, hagelt es Hasstiraden im Netz. Nur weil man jemand empfängt. Wir leben in Deutschland eine Kultur der Ausgrenzung anstatt des Austausches. Es gibt auch in unserem Land Menschen, die wollen keinen Frieden. Ich trete ihnen entgegen. Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin von Deutschland. Wer tritt der unsichtbaren negativen Macht in Esslingen dem Teufel hier entgegen? Wer macht das? Ich lade dich ein. Und wir hören das nächste Mal, wie wir das machen. Wir hören das nächste Mal, wie wir das machen können. Wir hören das. Genau darum geht es im Brief weiter. Jetzt lade ich dich ein. Komm, wir stehen auf miteinander. Wir singen ein Lied. Und wir tun genau das. Dem König der Zeitalter. Wir loben ihn. Dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott. Ihm sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen, sagt Paulus. Dieser Brief wurde ja vorgelesen. Ich höre das Amen der Gemeinde, als Paulus, als dieses Amen vorgelesen wird in Ephesus. Hast du heute dein Amen zu Jesus? Ich will beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier jetzt vor dir stehen. Danke, dass du uns als Menschen so wertvoll erachtest, dass wir dir dienen dürfen. Und wir wissen, Jesus, auch du warst ein Kämpfer. Du bist dem Teufel von Angesicht zu Angesicht begegnet. Du hast ihm nicht nachgegeben. Du bist deinen Weg gegangen. Du hast mit den Waffen der Liebe gekämpft, der Barmherzigkeit, der Gnade, der Vergebung, der Versöhnung. Du hast die Waffe des Friedens dem Teufel ins Gesicht gehauen. Wir ehren dich und wir preisen dich. Jesus, und ich will dir sagen heute Morgen, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte mich anstecken lassen von deiner Kraft. Und ich weiß, ich brauche deine Kraft, deine Hoffnung, den Glauben, den du wirkst und die Liebe, die du auskeilst. Ich brauche es zuallererst. Und ich bitte dich jetzt für meine Geschwister und Freunde, diene uns jetzt im Lobpreis. Fülle du das Herz, das sich jetzt dir öffnet. Und ich lade dich ein, öffne jetzt dein Herz dem König. Nimm dieses Bild mit dem Glas, nimm es als Bild jetzt für dich und sag, mein Leben gehört dir, Jesus. Egal, was auch geschieht, ich gebe dir mein Lob. Ich ehre dich, verändere mich. Ich brauche Veränderung. Wenn du Jesus noch nicht kennst, hey, komm während den nächsten Liedern einfach nach vorne. Ich bitte, dass das Gebetsteam kommt und ihr euch schon bereit haltet, hier an euren Gebetsplatz geht, links von mir. Gibt es einen Ort des Gebets? Du kannst gerne während der Lobpreiszeit jetzt dich auf den Weg machen und zu dem Team gehen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, da ist ein Platz für dich. Die zeigen dir, wie du Jesus finden kannst.